Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hey, Tarkan und Christian hier mit einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Ich habe Gold im Gepäck, Christian.
Okay.
Wir haben letzte Woche unsere neue Rubrik Ungewöhnliche Lebensfälle prämiert.
Ja.
Und ich glaube, diese Woche könnte schon der Zenit erreicht sein, weil
okay.
Ich habe einen ungewöhnlichen Lebensfall. Ich glaube, den kann man eigentlich nicht mehr toppen. Mal schauen.
Ich bin sehr gespannt.
Machen wir auch später. Ich wollte dir nur schon mal ein bisschen Vorfreude geben.
Da habe ich richtig Bock. Ich wollte mit dir über was sprechen, bevor wir zu der Rubrik kommen. Und zwar, diese Polizeisirene
ist bei uns.
Ist bei uns, passt aber ganz gut zu dem Thema.
Und ich habe einen Mord begangen.
Oh, fuck, die Polizei. Meine Lieblingsfernsehserie ist zurück. Und ich gucke nicht viel deutsches Fernsehen. Mhm. Aber es gibt eine Serie, die suchte ich wirklich. Und die habe ich bei mir zu Hause auf Aufnahme eingestellt, ganze Staffel aufnehmen, falls ich mal vergesse, dass die kommt. Wobei ich nicht vergesse, dass die kommt, weil ich habe mir tätowiert, dass die jeden Donnerstag 20.15 Uhr kommt.
Und die heißt?
Hartes Deutschland.
Klingt wie eine Pornoreihe, sag ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht genau, was Hartes Deutschland ist, aber es klingt.
Ich glaube, wir haben es schon mal kurz drüber geredet, wenn mich alles täuscht. Es ist eine Doku-Reihe auf RTL 2 und ist von Spiegel TV. Und auf den ersten Blick könnte man denken, es ist so sehr voyeuristisch und trashig und so. Aber es ist so, dass Kamerateams begleiten Obdachlose in ihrem Alltag. Und nicht nur Obdachlose, sondern auch Junkies und so weiter. Und es ist ziemlich heftig. Also der Name Hartes Deutschland trifft es ziemlich genau. Aber es ist nie irgendwie, die Leute werden nie bloßgestellt. Und es wird sich nie über die lustig gemacht. Und
die werden einfach dokumentiert, wie
genau
deren Leben ist.
Und da wechseln sich immer so Städte ab. Und es gibt zum Beispiel Leipzig, da kenne ich inzwischen schon den André und der hat so einen Bruder und die leben da hinter dem Bahnhof in so Baracken und so weiter. Dann gibt es Frankfurt. Frankfurt ist richtig krass. Da gibt es Pille, das ist so der bekannteste. Und auch so zwei, drei Leute, deren Storys so außenrum erzählt werden.
Dann, aber kriegen die kein Geld dafür, dass sie begleitet werden?
Ich glaube nicht, tatsächlich.
Weil das finde ich wiederum ziemlich hart. Das heißt, deren Leben wird halt in mehr oder weniger ausgeschlachtet.
Ja.
Und die Fernsehanstalt, wer macht das?
Spiegel TV macht das.
Ja, also
und RTL 2 strahlt es aus.
Ja, privater Sender. Das heißt, die machen damit ja Kohle und Umsatz, indem die das Leben dieses Menschen ausstellen. Ja, und die kriegen keine Beteiligung
daran. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Die werden denen schon mal ab und zu was zustecken. Aber ich glaube halt, dass
ab und zu was schon zustecken, so.
Kaufst da Eis. Es ist, ja, du hast recht. Eigentlich sollte man ja, wenn man Protagonist in einer Fernsehproduktion ist, sollte man ja Gage kriegen.
Aber die wissen, dass sie gefilmt werden.
Ja, ja,
also es ist jetzt nicht so, dass sie da wie so ein Naturfilmer.
Ja, die werden inzwischen auch schon erkannt und so. Und dann fahren da Leute hin und schenken, also Privatleute, und schenken denen dann was und so. Aber findest du nicht, dass wenn man ein dokumentarisches Format dreht, dass die Erzählung verfälscht, wenn man den begleiteten Personen Geld gibt? Also ich bin auch hin und her gerissen.
Naja, aber es verfälscht die Erzählung schon, wenn da dauernd jemand mit Kamera hinter dem herläuft.
Stimmt.
Und also alles,
laufen auch davor her manchmal.
Ja, davor auch. Das ist so ein bisschen wie bei so Galileo-Beiträge, wo dann Haro Föhlgrabe oder so, ich bin der erste Mensch, der diese Wohnung betritt. Und dann wird von innen gefilmt, wer die Wohnung betritt. Und ich denke, nee, ich kenne mindestens einen Menschen, der vor dir in dieser Wohnung war.
Das stimmt.
Der Kameramann. Oder Bear Grylls auch, der so diese Überlebensformate macht, wo man denkt, ja, geil. Aber da ist ein Typ, der macht dasselbe wie du mit Kamera auf der Schulter.
Ja, das stimmt. Ja. Und der kriegt wahrscheinlich ein Zehntel von deiner Kohle.
Ja, also ich finde,
du hast ein bisschen recht.
Dokumentarisch, aber es ist, man kann es nicht 1:1 abbilden, weil allein, dass die Protagonisten wissen, dass sie beobachtet werden, ja, was mit ihnen macht.
Das stimmt.
Ist ja auch das.
Fairerweise muss man sagen, dass sie so viel Drogen nehmen, dass sie es leicht vergessen. Es ist aber wirklich, es ist ein okay faires Format, finde ich.
Ja, ja,
deswegen
gucke
ich das.
Ich wollte das
gern.
Format jetzt auch nicht schlecht.
Mach mir hier nicht Haut des Deutschland schlecht.
Nein, nein.
Hier rückst du mit mir zusammen. Und genau, gibt es da verschiedene Städte, zum Beispiel Frankfurt, Leipzig, Hannover gab es schon mal. Und letztens, als die Staffel wieder losging, war die zweite oder dritte Folge war Köln. Und ich dachte mir so, okay, krass, aus Köln haben die noch nie erzählt. Und das geht immer los mit, da spricht so eine typische Off-Stimme, spricht immer, sagt einen Ort. Zum Beispiel, was weiß ich, in Frankfurt, Nidderstraße, Taunusstraße, in der Nähe des Hauptbahnhofs trifft sich die ortsansässige Drogenszene. Und da war es so, Friesenplatz, Köln.
Oh, vor dem Gebüro von Gefühlte Fakten.
Du wirst lachen. Du siehst dann aus der Vogelperspektive, so ein bisschen so wie bei Google Maps, siehst du dann den Stadtplan, dann zoomen die so hin und die haben straight vor unser Büro gezoomt.
Man sieht uns so im Fenster so den Podcast aufnehmen.
Das war wirklich, gerade dass der Sprecher nicht sagt, vor dem Büro dieses mittelmäßig lustigen Podcasts trifft sich die lokale Drogenszene.
Aber also, wir sind mitten im Hotspot dann.
Ja, es ist hier ums Eck ist der richtige, richtig krasse Hotspot. Und ich habe das schon ein paar Mal von dem toten Briefkasten erzählt.
Stimmt.
Der kam vor. Der wird nicht explizit genannt. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, so, vielleicht hat der Macher oder die Macherin von dieser Doku das gehört und sich gedacht, da fange ich jetzt mal meine Doku an. Muss ich ein bisschen lachen. Und die waren wirklich also ständig hier vor unserem Büro.
Die haben auch geil, wenn man
Reh wieder links gefilmt
im auch. Hintergrund dann auch während der Doku uns hört, während unser Schicksal aufgeblättert wird, irgendwie Mark Kaufmanni versucht sein letztes Geld zusammenzukratzen. Dann sieht man Mark Kaufmanni, wie er irgendwie versucht, irgendwie wirklich buchstäblich Geld von der Straße zu kratzen. Ja. Im Hintergrund so, ey, in einem Supermarkt ist das günstige immer unten, nur Christian, oder? Man muss sich da immer richtig bücken, wie demütigend. Oh.
Ich wäre echt ein bisschen, also ich hätte echt gerissen. Mhm. Und das war jetzt bisher eine Folge, die war vor so, ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen. Und das heißt, dass jetzt bald, vielleicht sogar heute, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, eine neue Folge Hartes Deutschland kommt. Vielleicht ist es wieder Köln. So im Zirkel müsste es eigentlich wieder Köln sein.
Aber die bleiben im selben Hotspot. Also die machen jetzt nicht noch einen Hotspot auf, sondern es ist wirklich, die Erzählung geht dann bei uns im Büro weiter.
Die geht, genau. Die geht bei uns im Büro weiter. Die begleiten immer so 3, 4 entweder Einzelpersonen oder so kleine Gruppen. Okay. Und deren Tag halt so. Und ich kannte wirklich, also sehr viele.
Vom
Köln
Sehen
ist
her.
Sehr offen. So eine, also Köln ist wahnsinnig. Keine Ahnung, in Leipzig sind die halt so eher so in Verstecken und Baracken und so weiter, was man jetzt vielleicht nicht so kennt. Aber hier ist einfach so, ja, und keine Ahnung, hier ist der Eigelstein.
Könnte auch halt an der Architektur der Stadt liegen, weil vielleicht. Es gibt viele Städte, die haben obdachlosenfeindliche Architektur. Ja. Also die wirklich dann, wenn es heißt, okay, hier ist eine, hier könnte theoretisch sich jemand hinlegen zum Schlafen, dann bauen wir da irgendwelche Stacheldrahtzäune hin, dass sich da Leute nicht hinlegen können. Und dann müssen die halt wirklich buchstäblich in den Untergrund irgendwie flüchten und werden dann unsichtbar vom Stadtbild aus. Und ich glaube, bei Köln ist eh alles egal. Ich glaube, da gibt es keine Stadtplanung. Deswegen gibt es auch keine obdachlosenfeindliche Stadtplanung.
Ich glaube tatsächlich schon. Also wenn man hier so über die Ringe läuft, dann ist schon in so kleinen, also gerade wo so Stellen überdacht sind, sind schon oft so, keine Ahnung, wie man das nennt, also so Stacheln hingebaut, dass sich da keine Leute hinsetzen und hinlegen können.
Also, assi. Bei Tauben verstehe ich das, dass man denen irgendwie deren Plätze nehmen will. Aber bei Menschen ist das wirklich, das ist richtig menschenfeindlich einfach.
Ja. Und ja, keine Ahnung, in Köln ist es halt sehr offen, wohl. Also mit dieser, in dieser Folge Hartes Deutschland konnte man das sehr deutlich sehen. Und heute, ich bin heute zum Friseur gegangen. Mhm. Und bevor ich zum Friseur gegangen bin, habe ich hier neben unserem Büro in so einen Kiosk, habe ich ein Paket zurückgebracht, einen Pulli bestellt, der mir nicht passt, wollte ich zurückschicken. So.
Mega unwichtiges Detail.
Das hat nichts damit zu tun.
Die Story braucht es nicht.
gar nichts damit zu tun, was jetzt passiert.
Bevor Keanu Reeves in die Matrix kommt, muss er noch mal kurz auf Klo. Und er hat da so ein komisches Muttermal, dass er sich ein bisschen zu lange anguckt. Also aber naja, jedenfalls geht er in die Matrix rein.
Das eine gute Frage. Kurz mal reingepostet. Hey, hier ist Keanu. Und ja, auf jeden Fall, was ich eigentlich jetzt sagen will, ich stehe hier neben unserem Büro und habe mein Handy hier draußen. Ich hatte eine Bomberjacke an, einen Schal rum und habe mein Handy in der Hand. Und dann höre ich so Schritte von neben mir auf mich zu, blicke von meinem Display hoch und dann kommt ein Typ, also ich kannte ihn jetzt nicht aus der Hartes Deutschland-Folge, aber man hätte ihn aus der Hartes Deutschland-Folge kennen können, kommt auf mich zu und sagt, hey Meister, hast du Age?
Age, Heroin. Age,
Heroin, fragt mich, ob ich Heroin verkaufe.
Ja, und du bist mir immer noch eine Antwort schuldig, Christian. Also machst du es jetzt oder nicht? Ja. Wie lustig.
Ich habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, weil normalerweise wird immer gefragt, ob ich welches kaufen will.
Aber hast du auch, weil wenn ich nach Feuer gefragt werde, bin ich immer enttäuscht, dass ich den Menschen, weil ich nicht rauche, kein Feuer anbieten kann. Hattest du kurz den Moment, dass du dachtest, oh, ich wünschte, ich hätte Heroin dabei?
Ich habe so meine Taschen abgetastet.
Ah, sorry, gerade nicht.
Es war auch natürlich auch eine Übersprungshandlung, musste ich lachen. Ja. Aber der Moment war ganz schön, weil der hat dann auch gelacht. Der hat gecheckt. Ja, der
verkauft. Der hat kein Heroin.
Doch, leider. Aber ich dachte mir, dass ich dann einfach so aussehe wie ein Dealer. Also ich sah einfach 0815, aber halt mit Bomberjacke sah ich aus.
Ja, ich denke mal, es war halt auch der Ort, an dem du standest.
Das ist es, ne? Hier vor dem Büro direkt.
Wirklich, der Hotspot einfach.
Ja, ist es.
Das ist wie wenn du in einer schwulen Bar bist und dann, sorry, ich bin heterosexuell. Wie kommst du drauf, mich anzumachen? So, Digga, hast du das Schild gesehen vorne an der Bar?
Ja, das stimmt. Und genau wie in der schwulen Bar, habe ich mich auch ein bisschen geschmeichelt gefühlt tatsächlich.
Ja.
Weil ich dachte, ach, krass, ich strahle erstens Street Credibility strahle ich wohl aus. Und man glaubt nicht, dass ich derjenige bin, der konsumiert. Ja. Das hat mich auch gefreut.
Aber du musst halt aufpassen, nicht, dass du jetzt aus so einem falschen Stolz heraus das nicht ablehnen willst und dann, dass sich so rumspricht und dann du nachher abgestochen wirst, weil das, hey, das ist unsere Ecke hier, verkaufen wir.
Ja, aber ein Problem wäre auch gewesen, wenn ich im Affekt, weil du kennst ja das aus so Übersprungshandlungen, wenn man dann sagt, ja.
Ja.
Und dann gibt er mir schon das Geld.
Ich hol's.
50 Euro für einen 8-Ball oder so.
Und dann ziehst du aus Versehen irgendeinen armen Drogenkonsumenten ab.
Was macht man denn dann? Also sag mal, du müsstest jetzt, wüsstest du, wo man in Köln, ja gut, einfach gegenüber von uns an dem toten Briefkasten.
Ja, ich würde da einfach mich kurz umdrehen und so in den Friesenplatz reinschreien.
Meister!
Nee, keine Ahnung.
Meister auch.
Das habe ich finde ich sympathisch. Das finde ich sehr sympathisch.
Das hat mir gefallen.
Ich fand aber auch deine wirklich grundphilosophische Frage eben hat sehr viel bei mir bewegt, dass inwiefern, wenn man jemanden beobachtet, man das abbilden kann. Mhm. Weil du hast ja recht. Wenn die Menschen bezahlen würden, die dir bei Hartes Deutschland beobachten, dann würden die irgendwie eingreifen, wie so ein Naturfilmer. Also ich so ein Natur-Doku-Filmer. Versucht ja auch nicht, so einen Fuchs irgendwie in Richtung Hase zu schieben.
Damit das weiß ich immer nicht.
Das war früher ein Riesenskandal. Disney hatte eine Doku-Reihe, wo hinterher rauskam, alles gefaked.
Das da mit der Maus, auch, mit der gezeichneten.
Genau. Die Mäuse sind gar nicht so groß wie Elefanten. Die haben buchstäblich aus einer Maus einen Elefanten gemacht.
Oh Gott.
Nee, die haben damals auch in die Welt gesetzt, dass Lemminge Selbstmord begehen.
Ja.
Dabei haben die wirklich die Lemminge über die Klippe geschubst für die Aufnahmen.
Ist nicht dein Ernst.
Lemminge begehen gar keinen Selbstmord in Gruppen.
What? Aber
das haben die damals
nicht
durchgesetzt.
Da basieren doch auch Computerspiele und so drauf. Da basiert doch alles drauf.
Es ist sogar mehr oder weniger ein Sprichwort. Ja. Also wie die Lemminge ist es nicht mehr oder weniger. Es ist buchstäblich ein Sprichwort.
Ja.
Und das haben die manipuliert bei der Doku.
Disney?
Ja, da kann ich noch mal tief graben, um hier meine gefühlten Fakten auch zu richtigen Fakten zu machen.
Ja.
Und das zu beweisen. Aber ich meine das wirklich zu wissen.
Aber sonst gab es bei Disney nie irgendeinen Skandal, ne?
Gab's nie
sonst
Skandal.
War das eine super. Nee.
Auch Walt Disney als Person.
Bester.
Astrein.
Ja.
Astrein.
Nie irgendwas.
Da gab es nicht.
Das wusste ich nicht. Aber ich denke mir bei so Naturdokus auch oft, wer filmt es wie? Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es ist eine Doku, du hast einen verkaterten Sonntag und du schaltest Dreisat ein. Und da ist Thementag Maus.
Mhm.
Dann gibt es ja oft so Szenen, da wird so eine Maus irgendwie gefilmt, wie die durch so eine Wiese läuft und dann, was weiß ich, was Mäuse auf der Wiese so fressen, frisst die halt. Und dann geht die, und der Tag vergeht so und es wird langsam dunkel. Und dann geht diese Maus zurück zu ihrer Mäusefamilie in den Mäusebau.
Ich bin sehr gespannt, worauf du hinaus willst.
So, und jetzt haben wir eine Szenerie.
Ja.
Schwarzlicht. Nachtsichtgerät.
Mhm.
Wir haben diese Maus bis in ihren Mäusebau begleitet, wo die zu ihren kleinen Mäusekindern kommt. Wer filmt das?
Ja, aber warum brauchtest du den
drin?
Vorbau? Doch nochmal. Warum ist die Frage nicht einfach, wer filmt den Mäusebau von innen? Warum geht die Maus über eine Wiese?
Vielleicht, weil
ist noch ein bisschen was mäusemäßig.
Vielleicht, weil ich nicht genau wusste, wo ich hin will. Eventuell war das der Grund.
Ja, und vor allem auch wie intrusiv, dass die Mäusefamilie auch so eine riesige Linse hat und dann einfach so ignorierst, das sind fucking Creeps.
Oder ist das so ein, ist das so eine kleine Linse, die an so einem gebundenen Ding
ist? So eine Fake-Maus.
Ja, genau.
Die Kamera ist verkleidet als Maus.
Haben die eingeschleust? Haben die eingeschleust?
Wie so Undercover-Boss.
Ja,
dann ist
Undercover-Maus.
So richtig schlecht, Undercover-Maus. So richtig schlecht verkleidet, so eine Maus. Oder der Dokufilmer als Maus hat sich so eine Mausnase gemalt und versucht nicht aufzufallen. Beachtet mich nicht, ich bin auch eine Maus.
Mach ich nur Praktikum bei euch.
Ich hasse Katzen. Irgendwas ist komisch.
Käse.
Irgendwas ist eigenartig am Mausbärt.
Mausbärt.
Ja, keine Ahnung. Ich find's auch total spannend, weil bei Studien das ja auch der Fall ist.
Bei was?
Also Studien.
Ja, aber du hast mir noch nicht beantwortet, was denkst du, wie es gefilmt wird? Wie machen sie es?
Also ich glaube, die haben da einfach eine kleine Kamera oder, und was tatsächlich häufig der Fall ist, was du denkst, was in der Natur stattfindet, findet gar nicht in der Natur statt.
Sondern?
Die bauen da halt den Bau nach und haben da so einen Querschnitt und filmen das.
Hä?
Oder auch ganz viele Tierszenen werden halt im Studio gefilmt.
Ja, aber casten die dann die Löwen vorher?
Ja, eigentlich sind Löwen viel vielfältiger, als man es denkt. Es gibt viele schwarze Löwen, es gibt viele Löwen mit Migrationshintergrund, aber die kommen halt in Dokus nicht vor, weil die nicht gecastet werden für die Rollen.
Das ist es, ne?
Ja. Nee, aber tatsächlich ist das auch das Problem, dass dadurch ja verfälscht wird, dass wir wahrnehmen, die Natur ist so unberührt und unangetastet von Müll und Menschen. Das stimmt aber gar nicht. Wenn man Tiere wirklich so filmen würde, würde viel mehr Müll eine Rolle spielen.
Ja, aber warum macht das niemand? Das will ich ja sehen. Ich will ja sehen, wie es wirklich ist. Oder will man eben nicht sehen, wie es wirklich ist?
Ich glaube, man will nicht sehen, wie es wirklich ist. Und ich glaube, also das gibt es bestimmt auch. Da wird es jetzt eher zum gefühlten Fakt. Aber soweit ich weiß, wird ganz viel halt einfach aus praktischen Gründen in Studiosituationen nachgebaut.
Du zerstörst gerade mein Weltbild. Ich gucke so viel Dokus, Tierdokus, alles so, und du machst mir gerade alles kaputt.
Also nee, also ist nicht alles so. Ich weiß nur, dass Teile davon halt so gemacht werden. Aber nochmal, also wir verlassen den Bereich der Fakten und kommen im Bereich des Fühlens an gerade. Naja, aber bei Studien ist das auch so ein Ding, weil ich denke, alle Studien, die Gruppe an Menschen, die da untersucht werden, ist ja kein Querschnitt durch die Gesellschaft.
Stimmt.
Das ist schon Menschen, die bei Studien teilnehmen, was ja nochmal ein besonderer Schlag Mensch ist.
Ja.
Weißt du, wenn du dann so 90% der Befragten hielten, 90%, aber 100% der Menschen, die das gemacht haben, sind der Typ Mensch, die sich denken, auch bei einer Befragung mache ich mit.
Ja, das stimmt. Die werden nicht einfach nur von der Straße weggecastet, ne?
Ja, also und du bist ja auch nicht gezwungen. Also selbst wenn du weggecastet wirst.
Das wäre aber geil.
Ja, eben. Wir müssen das hier authentisch halten. Und um wirklich einen Querschnitt zu kriegen, die erste Selektion ist ja, wollen sie bei einer Studie mitmachen.
Du wirst dann wie im Film, hält dann so ein Van neben dir, du kriegst so einen Sack über den Kopf, wirst gekidnappt und wenn du wieder zu dir kommst, sitzt du mit.
Welcher Chickenburger schmeckt dir besser? Wir müssen das machen, weil wir wollen einen authentischen Querschnitt durch die Gesellschaft, nicht nur einen Querschnitt durch alle Menschen, die bereit sind, bei einer Studie teilzunehmen.
Wir haben doch auch mal mit dem Neo-Magazin, haben wir doch mal eine Marktforschung gemacht. Warst du da schon dabei?
Nee, da war ich nicht dabei.
Wir haben, also das war.
Ach, eine echte Marktforschung,
oder? Nee, das war so ein Meta-Meta.
Ja, dann war ich dabei.
Genau, wir haben doch auch so eine Peer-Group an Leuten in so ein Marktforschungs. Das war auch wirklich ein Marktforschungsinstitut. Ja. Und die so eine Peer-Group saß dann vor Jan und die wussten nicht, an welcher Art Forschung die teilnehmen. Dann haben wir doch an denen Gags getestet.
Ja, das war sehr lustig.
Das war teilweise sehr lustig, teilweise hat es gar nicht funktioniert.
Sehr ernüchternd auch teilweise. Ja, sehr ernüchternd, stimmt.
Würdest du gerne mal bei so einer Marktforschung mitmachen?
Also theoretisch ja, praktisch wäre ich dazu, weil das ist, glaube ich, wesentlich anstrengender, als man denkt, da den ganzen Tag in so einem sterilen Raum sitzen mit 6 anderen Menschen.
Aber du kannst dir doch aussuchen für was, oder kann man sich nicht aussuchen für was? Ich melde mich für die Marktforschung und dann ist es aber plötzlich, weiß ich nicht, 17 Spinatsorten, die man ausprobieren
muss. Ja, wahrscheinlich ist die Warteschlange für Chicken Nuggets-Tests ist so unendlich lang.
Und musst du schon bei einer Marktforschung für Warteschlangen
Ja, da hätte ich auch immer Angst vor, dass das, was gesagt wird, gar nicht das ist, was getestet wird.
Ja.
Also man wartet im Wartebereich, dass die Studie losgeht, aber die Studie ist zu gucken, wie lange warten Menschen.
Oh, das ist nicht so schlecht.
Bis sie aufhören zu warten.
Ja, sowas gibt es doch auch. Da gab es doch auch so eine Studie, wo der Test war, wenn ein Mensch grundlos aufsteht, der wusste, der ist einzige Bescheid, was er machen muss, stehen dann irgendwann auch andere Leute grundlos auf. Da gab es doch voll viele Tests. Ja, oder wenn plötzlich einer die Straßenseite wechselt ohne Grund, wechseln dann die hinter ihm auch plötzlich die Straßenseite ohne Grund.
Ey, wenn du das spannend findest, kurzer Serientipp an der Stelle.
So 100 spannend.
Humans auf Netflix, die machen halt, die testen einfach so Dinge an 100 Menschen.
Ah.
Also zum Beispiel, also wirklich komplett random Sachen. Keine Ahnung, wie wischen sich die meisten Leute den Hintern ab? Und dann gucken die halt und sagen.
Das ist als erstes eingefallen.
Ja, tut mir leid. Aber es war sehr spannend, die Folge. Also wirklich, das finde ich ein sehr spannendes Konzept.
100 Humans.
100 Humans, ja. Okay, kurzer Minitipp an der Stelle.
Top, das gucke ich.
Kurzer Infotainment-Fakt. Du kennst mit Sicherheit die Studie, wo es darum geht, eine Gruppe wird als Wärter eingeteilt, eine Gruppe als Gefangene.
Das ist ein Film mit Moritz Bleibtreu.
Genau, basierend auf einer Studie.
Mhm. Ich glaube, die Studie basiert auf dem Film.
Die Studie basiert, ich finde lustig, also wenn man das so weiterverfolgt, weil meistens basiert das Buch dann an irgendeinem Song aus dem 17. Jahrhundert.
Genau.
Der Song basiert auf, was? Aus einem Tattoo? Naja, die Studie ist völlig im gesellschaftlichen Gedächtnis verankert, aber eigentlich komplett unbrauchbar.
Aber fass mal zusammen, was die Studie war.
Die Erzählung, wie man die Studie in der Öffentlichkeit kennt, ist, man wollte gucken, wie wirken sich Machtdynamiken halt auf Menschen aus, auf ganz normale Menschen, beziehungsweise Menschen, die bereit sind, an der Studie teilzunehmen.
Ja.
Und da wurde einfach random eine Gruppe aus ein paar Personen in Wärter und in Gefangene aufgeteilt.
Ja.
Und die Wärter hatten dann Macht und die Gefangenen halt nicht.
Mhm.
Und dann hat man halt geguckt, was passiert. Und innerhalb kürzester Zeit haben die Wärter diese Macht so missbraucht, dass sie wirklich die Gefangenen irgendwie misshandelt haben und das Essen weggenommen. Und einfach, also als Beweis dafür, dass wenn man Menschen Macht gibt, die damit nicht umgehen.
Ja.
Und es braucht ein korrektives System, das das in Zaun hält.
Okay.
Das ist die Erzählung.
Ja.
Aber der Macher der Studie hatte und alle Studienteilnehmer hatten bereits dieses Ziel, das zu beweisen.
Ach so.
Und es war, also teilweise, ich kann es nicht genau rezitieren, aber es lohnt sich da einen Blick in die Studie rein, also nicht in die Studie rein, sondern andere Menschen, die das gemacht haben, gelesen haben und das dann erzählen, weil es ist wirklich methodisch komplett falsch.
Also die haben einfach gesagt, wir wollen sie an dieser Studie teilnehmen, wo wir zeigen wollen, dass Wärter sich gegenüber Leuten, die Gefangene sind, scheiße
benehmen. Jetzt nicht so explizit.
Aber man, das ist die erste Frage ist doch, bin ich Wärter oder bin ich Gefangener?
aber auch so, dass die, also, ich glaube, eine der Personen war die Freundin von dem Typen.
Mhm.
Und es ist so ganz komisch, es ist so wirklich so komplett unwissenschaftlich eigentlich. Und der wissenschaftliche Konsens ist, soweit ich weiß, auch, dass diese Studie halt komplett zu Unrecht gehypt wird. Und ich glaube, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ärgern sich total, dass sie so häufig zitiert wird, obwohl die methodisch so falsch durchgeführt wurde.
Ich finde immer spannend, wenn so, also da kenne ich mich viel weniger aus als du, weil du lebst ja quasi auf Wikipedia und klickst du auf jeden 17. Querverweis auf YouTube nochmal und bist dann plötzlich bei irgendeinem Physikexperiment mit 3 Klicks. und ich bin mehr so der, also ich hab meine Werbung gesehen.
Das ist so dein Wissenskontext. Das ist meins.
Wo, ich weiß nicht mehr für welche, es war für eine Süßigkeit.
Mhm.
Und da saß ein Kind mit einem Erwachsenen in so einem Studienraum. Und dann wurde das Kind, dem wurde diese Süßigkeit hingelegt. Und dem Kind wurde gesagt, wenn du die Süßigkeit die nächsten 5 Minuten nicht nimmst, dann kriegst du 2 davon. Tschüss, ich gehe kurz aus dem Raum. Und dann war das Kind da allein und irgendwie voll viele von diesen Kindern haben diese Süßigkeit genommen und haben es gefuttert. Und der Clou bei der Werbung war, unsere Süßigkeit ist so unwiderstehlich, dass Kinder das sofort nehmen und denen egal ist, ob die 2 kriegen. So, dann habe ich gelesen, das basiert auf einer Studie, wo genau das mit Kindern gemacht wurde, also denen wird was hingelegt, wo die eigentlich nicht widerstehen können, aber sollen. Und dann wurden diese Kids, die da so 4, 5, 6 waren, zum Teil, als diese Studie durchgeführt wurde, 30 Jahre später nochmal kontaktiert. Und die, die es nicht genommen haben, waren alle viel, viel, viel erfolgreicher als alle, die es genommen haben.
Nein, wie geil ist das
denn? Und da hat nämlich dann der Macher von dieser Werbung nicht auf den Querverweis und auf den Link geklickt, weil diese Werbung sagt ja eigentlich, die ganzen Kids, die unsere Süßigkeit so geil finden, werden alles Versager.
Ja, aber also erstmal sehr lustig.
Sehr lustig.
Unfassbar spannend auch. Unsere Langzeitsachen immer mega spannend. Aber also bei der Werbung, ich wusste nicht mal, dass es auf einer echten Studie basiert. Ich finde die Werbung sehr gut.
Ja.
Sehr gut gemacht.
Ja, bis man dann den Hintergrund kennt.
Ja. Hey, wie lustig, das dann verrückt. Ist leider auch, also die Menge an 5 oder 6 Leuten ist halt irgendwie nicht genug, um zu sagen.
Nee, aber die haben diese Studie damals haben die mit ganz, ganz vielen Kindern durchgeführt.
Oh.
Also das ist schon empirisch. Ist das richtige Wort?
Ja, da müssen wir jetzt aber also einiges an Beweismaterial nachliefern.
Ja.
Aber unfassbar spannend.
Ein bisschen Angst hin, die Firma zu verlinken. Ich weiß natürlich genau, welche Werbung.
Aber auch spannend als Langzeitstudie in 30 Jahren, wer welchen Podcast bevorzugt hat, was aus den Menschen wurde.
Ja, was ist den Leuten geworden?
Ganz viele von Gefühlte Fakten werden dann irgendwie
alle
Stars.
Alle 7
aber
von Gefühlte Fakten.
Alle 7, unsere Eltern, werden Stars von, aber von Hartes Deutschland.
Ja, genau.
Hey, Meister!
Ja, Sage!
Studien sind mega spannend, da könnte ich wirklich stundenlang drüber reden. Ich finde es auch lustig, die Vorstellung, dass halt für uns, wenn irgendwelche Filme nicht gut gemacht sind als Autoren und die dann aber einen Welterfolg haben, wir uns zu ärgern. Ah.
Ey.
Und dann aber Wissenschaftler und Wissenschaftler dasselbe mit Studien haben.
Das stimmt. Ich habe das voll oft, dass ich gucke einen Film und der neue James Bond, ne, als Beispiel.
Ja.
Da stimmt ja hinten und vorne nichts.
Ja.
Der ist erzählerisch kacke, es tut mir leid. Der ist dramaturgisch schlecht.
Ja.
Das ist also
mein Lieblingsmoment, also ist ein Mini-Spoiler, aber es tut nichts zur Sache. Mein Lieblingsmoment, wo eine Person, eine der Guten, also eine Agentin auf James Bonds Seite, eine der Guten, einfach Mord begeht mit so einem Fashion-Spruch, wo du denkst, das war einfach ein Kriegsverbrechen gerade.
Ja, ich finde immer so Sachen schlimmer, wenn so erzählerisch so Motivationen nicht stimmen und so. Auf jeden Fall, du hast völlig recht, dass so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann oft sich eben bei dieser Werbung, die müssen ja ausflippen.
Ja, wirklich. Sorry, nochmal zu der Figur, das stimmt, das fällt mir gerade ein, die schmeißt jemand in einem Becken voll Säure.
Ja.
Also nicht mal so, okay, war das jetzt moralisch richtig oder falsch? Nein, es war ein fucking Verbrechen.
Ja.
Und das wird einfach so als Gag gespielt. Keine Ahnung, warum mich das so aufregt. Aber egal, sorry, ja, auf jeden Fall. Das glaube ich, die regen sich auch völlig auf, wenn irgendjemand zum 100. Mal sagt, ja, wie die Lemminge. Nein, wissenschaftlich nicht korrekt.
Ich glaube, MIT wird einfach nicht mehr fertig, ey.
Die habe ich ja vor kurzem getroffen. Ich durfte ein Spiel bei Studio Schmidt machen.
Ich habe nur ein Foto auf Instagram gesehen.
Du, mehr will ich gar nicht. aber das war tatsächlich so, weil bei einem Spiel geht es halt darum, also Tommy weiß jetzt, hat jetzt auch nicht so viel wissenschaftliche Fakten parat, aber es geht bei einem Spiel darum, dass man sich so ein bisschen was zusammenlügt und man hat richtig gemerkt, wie schwer ihr das fällt, weil sie die richtige Antwort kennt. Und
also sie musste lügen, um.
Also naja, also das Spiel war, ich sag was, zum Beispiel, warum haben wir Hände? Und dann fängt Tommy an.
Damit man auf Fotos nicht weiß, wie man sich verhalten soll.
Genau, und dann sagte ich, aber warum? Und dann muss MIT das fortführen. Und sie weiß aber, warum wir Hände haben.
Ah.
Und muss sich verkneifen, Tommy da zu korrigieren.
Aber das ist ein geiles Spiel.
Das ist mega lustig, weil sie weiß es alles. So, ja. Warum fällt der Mond nicht auf die Erde? Und MIT so, nein, 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 das hat nichts mit Käse zu tun.
Hast du ihre neue Show mal gesehen?
MyThinkX habe ich ja Warm-up gemacht tatsächlich für die Pilotaufzeichnung.
Echt?
Ja, also Warm-up ist das, was nicht on-air passiert, sondern bevor die Show losgeht.
Ja, so Anheizer quasi.
Genau, muss man das Publikum anheizen. Das habe ich beim Neo-Magazin in der letzten Staffel gemacht, weil der
da haben wir schon mal drüber geredet, dass eine ältere Frau beleidigt.
Nee, das war nochmal ein anderes Warm-up.
Okay.
Der wirkliche Warm-up beim Neo-Magazin ist halt in der letzten Staffel, hat er einen neuen Job bekommen und dann war der weg. Und dann hieß es, ja, engagieren wir jetzt einen neuen oder nicht? Und dann wurde ich da so notlösungsmäßig reingetan. Und seitdem mache ich das ab und an. Aber es ist halt
ich gar nicht.
Super undankbar, weil niemand hat Bock, mich zu sehen. Die Leute kommen wegen Mai oder wegen Jan Böhmermann oder was auch immer. Aber macht mega Spaß. Und bei MIT durfte ich das halt auch so. Das war die Pilotaufzeichnung.
Ja.
Das heißt, das war noch keine richtige Folge. Es war ein Test für die Serie. Und dann hat man dann auch so, ja komm, willst du das schnell machen?
Die Sendung, ist MyThinkX, ist wesentlich besser als der Titel. Also es ist eine richtig, richtig gute Sendung. Gibt's auf ZDF Neo, kann man auch in der Mediathek gucken und so. Ich habe nichts damit zu tun, ich guck's einfach nur wahnsinnig gern.
Weiterer Minitipp. Und man kann auch die Doku gucken von The Changeman. Da sieht man mich 0,3 Sekunden lang im Warm-up, weil der MIT hat
die Sexszene.
Ja, die Sexszene. 0,3 Sekunden. So lange habe ich noch nie durchgehalten. Schade, dass die Sexszene so runtergekürzt wurde. War schon volle Länge. Ja, da sieht man mich 0,3 Sekunden. Der hat die nämlich bei der Pilotaufzeichnung begleitet. Naja.
Du hast Gold gefunden.
Ich habe Gold dabei für unsere neue Rubrik Überlebensfälle. Und ich sag mal so, es wird schwer jetzt schon, ich meine, also Ausgabe Nummer 2.
Ja, also du hast Gold gefunden.
Ja, also es ist ein bisschen unfair, es wurde mir zugeschickt. Da lieben Dank an die Person, die uns hört und mir das zugeschickt hat. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Iron Mike erinnern?
Moment, ja. Das war ein ungewöhnlicher Todesfall.
Folge 17, nee, keine Ahnung.
Und Iron Mike hatte der. War das der mit dem Gürtel?
Wo nee, der hat, glaube ich, 3 irgendwie Mordanschläge oder so überlebt.
Ja, ach ja, stimmt. Seine Kumpels wollten ihn immer umbringen und der hat, weil der irgendwie eine Lebensversicherung hatte.
Genau.
Und der hat alles überlebt, ne?
Ja.
Und in so einer Kneipe war das immer.
Ja.
Ja, ich kann mich erinnern.
Rest in Power Iron Mike an der Stelle.
Der hat es nicht geschafft, ne?
Aber im Gegensatz, also Iron Mike sieht aus wie ein Waschlappen gegen diesen Mann.
Okay.
Er hat nicht so einen krassen Namen.
Ja.
Er ist ein Kroate namens Frank Zalek. Oder Frank Zalek. Ist
typisch
aber
kroatisch Frank Zalek.
Frankie McSalek. ja, ist jemand. Ich werde einfach mal seine Chronologie
bitte
vorlesen.
Lies gerne langsam vor, ich konzentriere mich.
Wir fangen an. Ist es leider auf Englisch. Ich muss jetzt simultan übersetzen.
Moment, wir müssen erstmal die Rubrik aufmachen.
Ah ja, klar.
Und
ungewöhnliche Lebensfälle. In der Rubrik erkläre ich oder erzähle ich von Fällen, in denen Menschen eigentlich hätten sterben sollen.
Ja.
Nach allen Gesetzen der Natur, aber wie durch Wunderhand überlebt haben.
Und ich muss raten, wie die überlebt haben.
Genau, in dem Fall ist es ein bisschen anders, weil es gibt nicht viel zu raten, aber es gibt sehr viel sich zu wundern. Wir können gemeinsam raten, wie das sein kann.
Ja.
Allgemein. Wir beginnen im Jahr 1962.
Mhm.
Und kann passieren, Frank fährt mit einem Zug, der Zug entgleist, fliegt ins Wasser.
Okay.
Und 17 Menschen sterben und Zalek überlebt wie aus Wunderhand.
Okay.
Kann man sagen, krass.
Ist ein Film, heißt Unbreakable.
Ja. Und man kann sagen, krass, das kann passieren.
Mhm.
Und er hat einfach Glück gehabt, aber es geht weiter. Im nächsten Jahr fliegt er im Flugzeug mit. Die Tür vom Flugzeug durch eine Fehlfunktion reißt auf.
Oh mein Gott.
Frank ist der Einzige, der rausgesogen wird.
Oh mein Gott, der Einzige.
Das Flugzeug stürzt ab und alle, die im Flugzeug abgestürzt sind, sterben. Und Frank ist auch wie aus Wunderhand, obwohl er halt aus dem Flugzeug rausgesorgt wurde, er ist in einem großen Haufen, es ist kein Cartoon, es ist echt Heu gelandet. Und er hat deswegen überlebt. Ein Jahr nach seinem Zugunglück. Aber das ist der Auftakt zu seinem Leben.
Okay, ich fasse das, was wir bisher haben, mal zusammen. Der hatte ein Zugunglück, bei dem 17 Leute gestorben sind. Er hat ja als einziger überlebt. Ja. Und dann ist ein Flugzeug abgestürzt. Alle, die im Flugzeug geblieben sind, haben nicht überlebt. Nur er wurde als einziger aus der Tür gesaugt und ist in dem Heuhaufen gelandet. Ja. Okay.
Und also ist es wirklich unbreakable einfach gerade. Mhm. 1966, nochmal, das ist bloß 4 Jahre nach seinem ersten Unfall. Und er ist mittlerweile, also er fährt jetzt Bus. Er macht so, ich glaube, er macht also einmal alle Verkehrsmittel durch. Ich würde mich ja mittlerweile komplett von Verkehrsmitteln fernhalten. Aber er fährt jetzt Bus. Mhm. Und der Bus kommt von Weg ab und wieder in den Fluss rein. Mhm. Und diesmal überlebt er auch komplett ohne Harm. Aber ist ein bisschen low, weil alle anderen überleben auch.
Okay.
Kann man sich denken, gut, ist jetzt ein bisschen lame. Jetzt sind wir in den 70ern.
Ja.
4 Jahre danach. Er denkt sich jetzt, scheiß auf Bus. Scheiß auf Flieger, auf Zug.
Ich muss ganz kurz reingrätschen.
Ja.
Wenn der ein Gesuch bei der Mitfahrzentrale aufgibt, schreibt er das rein. Schreibt er, hallo, ich bin Frank Kroatenman. Ja. Ich bin schon mal mit dem Zug verunglückt, alle anderen sind gestorben. Ich bin mit dem Flugzeug verunglückt, alle anderen sind gestorben. Wir sind mit dem Bus verunglückt, da haben alle überlebt. Ich würde gern von Köln nach Berlin nächsten Donnerstag, wer fährt?
Ich glaube, es ist andersrum. Also mit Vergnügen Köln nach Berlin, der Fahrer hält an, sieht Frank, nee, no way. Und den nehme ich nicht mit.
Ja, mit Vergnügen, mit Fahrgelegenheit.
Mit Fahrgelegenheit, sorry, nicht mit Vergnügen. Naja, also er hat jetzt gesagt, ich fahre jetzt einfach selber.
Ja.
Und also es gibt dann einen Fehler in dem Benzinkreislauf des Motors.
Er fährt Auto.
Er fährt Auto und das Auto fängt plötzlich Flammen.
Ach komm.
Nicht so schlimm, er steigt aus, passiert nichts. Nicht mal ein Jahr später, genau dieselbe Situation. Sein Auto fängt Flammen und diesmal fliegen die Flammen durch einen Fehler im Lüftungssystem.
Ja.
Ihm auch direkt in die Fresse, im Auto drin.
Okay, wir sind nicht mehr bei Unbreakable, das ist Final Destination.
Ja, aber irgendwie Gott hat richtig Kater einfach. Und also bei Final Destination ist es ja, oh, ich hab's einmal verkackt, das muss ich wieder gut machen.
Genau.
Da ist es, oh, nee, nicht schon wieder. Wie wenn man sowas Glitschiges fallen lässt und es einfach nicht aufheben kann.
Oder ist es so ein Film, wo jemand aus dem Computerspiel raus plötzlich in der Realität lebt und er ist einfach ein Sims.
Und man kriegt ihn einfach nicht tot.
Ja.
Sorry, das mit dem Auto ist 3 Jahre. Also das erste Mal, dass ein Auto wie aus dem Nichts Feuer fängt und das zweite Mal ist 3 Jahre, liegt das auseinander.
Ja, okay.
Und beim zweiten Mal fliegt ihm die Flamme in die Fresse durch das Lüftungssystem und er verbrennt sich die Haare, aber sonst, wie aus Wunderhand, keinerlei Verletzung.
Okay, regt er sich da schon auf, dass er sich die Haare verbrannt hat? Weil er ist ja bisher gewohnt, dass ihm gar nichts passiert. Für mich ist er ein ganz schön verzogener Typ bisher.
1995.
Ja.
Er sagt, scheiß auf, ich gehe zu Fuß ab jetzt. Alles, alle Strecken. Ja. Und wird vom Bus überfahren.
Es ist der gleiche Bus, mit dem er schon mal das Unglück hatte.
Die Nummer 13 irgendwie.
Die 13, genau.
Da ist er, das Arschloch. Aber keine Verletzung.
Was?
Also minor injuries, was für vom Bus überfahren schon ist, sehr gut ist.
Ja, alle im Bus sterben.
Okay, wir sind 1996, ein Jahr nach seinem scheiß Busunfall.
Ja.
Er ist wieder mit dem Auto unterwegs. Wieder fährt er mit dem Auto, also kommt er von der Straße ab. Mhm. Er ist vielleicht auch einfach ein schlechter Fahrer, aber fliegt von der Klippe.
Was?
Ist nicht angeschnallt.
Ach komm.
Bisschen Callback zu seinem Flugzeugunglück.
Denkt er sich das in dem Moment auch? Ah, das ist ja wie damals.
Wie damals, ja, weil er fliegt wieder aus der Tür raus, bleibt in einem Baum hängen und sieht, wie sein Auto 300 Meter in die Tiefe stürzt.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, und jetzt kommen die Pointe zu der Geschichte. Also wir haben mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Mal
hätte er eigentlich tot sein müssen.
Innerhalb von irgendwie knapp 10 Jahren.
Frank. Ne, mehr, oder? Von den Mitte 60er bis Mitte 90er sind wir jetzt.
Genau, stimmt.
30 Jahre. Trotzdem, also Respekt.
Respekt, also unter den 30, unter 30 würde er es schaffen.
Ja.
Der Leute, die eigentlich sterben müssten. Und jetzt kommt eigentlich die Pointe. 2003 ist er jetzt mittlerweile 73 Jahre alt.
Aber wo war er auch während dem 11. September und sowas? Sowas würde mich auch interessieren.
Ja, ganz sicher war er in dem Flugzeug daneben oder so. Keine Ahnung. Eigentlich müsste man, ich weiß ja, ob man sich an ihn ranhängen müsste, weil man eigentlich denkt, der überlebt immer eigentlich nicht, weil alle um ihn herum ja sterben.
Das ist ein bisschen wie bei, wie hieß denn der bei Lost, der als einziger immer Glück hat und alle um ihn rum haben Pech. Hugo.
Keine Ahnung.
Dieser Samurana oder was da war.
Ich habe keine Ahnung mehr, weil ich habe Lost geguckt, aber ich kann mich an nichts erinnern, außer dass ich am Ende enttäuscht
Enttäuschung, war. Enttäuschung, ja, genau. Ja. Okay, also jetzt 2003.
Ja, er denkt sich, ja, komm, fülle ich dieses Lotterieticket mal aus und gewinnt 1 Million Dollar.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, nachdem dann die Welt irgendwie, nachdem Gott es irgendwie 7-mal versucht hat, ist ja komm, dann jetzt hier.
Aber wie, what?
Der unglücklichste Mensch der Welt hat dann plötzlich 1 Million Dollar in der Lotterie gewonnen.
Nein, das ist nicht der unglücklichste Mensch der Welt, das ist der glücklichste Mensch der Welt.
Oh, ist, ja, das ist wie das Glas ist halb voll oder halb leer. Das ist wie so eine psychologische Studie. Ist Frank der glücklichste oder der unglücklichste?
Der glücklichste, das ist Studie fertig.
Also nein, ich finde, er ist der unglücklichste
warum?
Mensch der Welt. Weil er 7 traumatische Erlebnisse hatte. Menschen hat sterben sehen.
Das ist interessant, weil wenn du einmal so ein Erlebnis hast, ja, bist du safe traumatisiert.
Du aber meinst
es
beim,
nicht, ja, weil, ist es wie wenn jemand über, also einen harten Schlag, in einem Film einen harten Schlag auf den Kopf kriegt und dann plötzlich die Identität mit irgendjemandem tauscht, dann kriegt er den Schlag nochmal auf den Kopf. Und dann ist die Identität wieder zurück. Nach dem zweiten Mal denkst du dir doch.
Ja, ein bisschen wie Mission Impossible 9.
Ja.
Ja, komm. Oh, wir haben nur noch 10 Sekunden, die Welt zu retten.
Ja, genau.
Das,
roter Draht,
das
grüner Draht.
Okay.
La-di-da.
Die Welt steht auf dem Spiel. Alles klar, ein ganz normaler Donnerstag. Und der Typ ist jemand ganz anderes mit einer Maske. Ja, beim ersten Mal flasht einen das, dass die Welt irgendwie gerettet werden muss. Beim 10. Mal, ja, vielleicht ist es bei ihm auch so, dass er wirklich dann, und hier geht's los.
Lebt
alles
er noch?
Klar. Der lebt noch, ja, und ist ein Millionär.
Das
aber
ist
halt
nicht dein Ernst. Aber woher weiß man, dass das, also das stimmt auch alles?
Ja, das stimmt auch alles. Also, das ist ein Spiegelartikel. Und
gut, über da gab's
den,
auch History.
Ja, okay. Nee, der Relotius hat den, also der Spiegelredakteur genau. Ist, glaube ich, vertrauenswürdig.
Ja.
Und ich habe gesehen, es gibt jetzt einen Cartoon über den und das findet er gar nicht geil.
Roadrunner.
Ja, genau.
Ja, das findet er nicht geil.
Kann ich aber auch verstehen.
Der, finde ich, soll sich in seinem Leben über nichts mehr aufregen. Der soll alles geil finden und alles toll.
Ich bin da komplett der anderen Meinung.
Warum?
Weil, also stell dir vor.
Der hat alles Glück der Welt, hatte der.
Ja, aber stell dir vor, du bist in einem Unfall, 17 Menschen sterben und da macht jemand einen lustigen Cartoon daraus und du wirst auf der Straße auch angesprochen.
Ach so.
Ey, Bushubi, das mal 7. Das mal 7. 7-mal hat er fast sein Leben verloren.
Ja, aber das abgewogen mit, eigentlich hätte er 7-mal tot sein müssen, plus er hat 1 Million gewonnen.
Ja.
Ist es, meinst du, denkst du, ist es so? Wenn's Karma. Für ich glaube so ein bisschen an Karma, ne? Wenn es das für die einzelne, wenn es für einzelne Menschen gibt,
ja.
Gibt es für die ganze Menschheit Karma? Und sind wir alle nur so gefickt im Moment, weil der eine Typ so viel Glück hat?
Ja, der ist hat das so, sich der, so der, weggesaugt.
Der, genau, der hat alles Glück für die komplette Welt, hat Frank
Kroatenmann. Ja, da würde ich mal sagen, Karma-Steuer. Karma-Steuer
ja.
Jetzt.
Ja.
Kann man Karma auch vielleicht erben? Also Franks Kinder werden dann so richtig, wobei der hat jetzt 1 Million.
Hat der Instagram?
Weiß ich nicht, ich glaube.
1 Milliarde Follower wahrscheinlich.
Ich glaube, der lebt in einem Raum und traut sich keinen Meter raus aus der Tür mehr.
Ich glaube, du kriegst irgendwann so eine Sicherheit, dass du weißt.
Mir kann nichts passieren.
Also bist, glaube ich, kommst du irgendwann unsterblich vor, weil er ist definitiv unsterblich.
Wobei, denkst du nicht, ja, Gott will einfach nicht, dass ich lebe. Also so ein bisschen denke ich mir das bei Menschen mit Erdnussallergien. So eine Erdnuss bringt dich um.
Ja, jetzt kommt Louis C.K. Gag.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte auch sagen, dass es Louis C.K. Gag ist, aber dann dachte ich, ist vielleicht nicht mehr die beste Referenz.
Nein.
Wenn dich eine Erdnuss umbringt, vielleicht sollst du einfach nicht leben. Ist sein Gag.
Aber ist es, also haben das dann irgendwelche Wissenschaftler erforscht, warum der so viel Glück hat? Gibt es Leute, die, also ich weiß, das ist Glücks.
Ich glaube, das hatten die vor, aber dann ist in dem Raum, in dem die Studie gemacht haben, ein Baum gestürzt und alle sind gestorben,
glaub,
außer Frank.
In dem Raum, in dem die Studie gemacht haben, glaube ich, lag eine Süßigkeit und wir verraten es euch, wenn ihr diese Süßigkeit nicht esst.
Ja.
Aber ich weiß ja, es gibt Glücksforscher und Forscherinnen, die sich damit beschäftigen, was ist Glück für den einzelnen Menschen, also wann fühle ich mich glücklich, aber gibt es auch Menschen, die erforschen, warum jemand Glück hat?
Ja, aber da kommen wir jetzt in sehr philosophische Gewässer, weil was ist denn Glück?
Eine
ist
Million und 7-mal nicht sterben ist definitiv Glück.
Ja, aber das ist ja ein sehr menschliches Konzept.
Aber das meine ich ja. Ich meine ja wirklich, also dieses ganz dumme beim Mensch, ärgere dich nicht, ich muss eine 6 würfeln, Glück. Ja. Dieses, ich gewinne im Lotto, Glück. Dieses, ich
aber das ist ja nur Glück, weil du es dem zuschreibst.
Hä?
Weißt du, was ich meine?
Nee.
Weil ob du jetzt eine 6 beim Mensch ärgere dich würfelst oder nicht, das ist halt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 und das passiert oder nicht. Hast
du so einen Kopf jetzt
ausgerechnet? Ja, habe ich im Kopf, wäre geil, wenn ich jetzt mich vertan hätte. Von 1 zu 3.
Das wäre der Gag gewesen eigentlich.
Ja. Aber dass das ein gutes Ergebnis ist, das schreibst du dem ja zu.
Genau, aber du weißt ja vorher, dass du ein gutes Ergebnis haben möchtest.
Ja,
du,
aber das meine ich, dass dieses Konzept drumherum ist ja menschlich. Wenn man jetzt da zurückgeht, dann sagt man, es passieren einfach Dinge.
Ja, das ist halt klassisch dann Zufall.
Ja, es gibt's ist einfach
toll,
Zufall.
Toller Film, no, jetzt sind wir der Tipp-Podcast. Riders, oh fuck, mit Mads Mikkelsen. Riders on the Storm?
Riders on the Storm. Ja. Der basiert auf dem Film vielleicht, der Song.
Irgendwas mit Riders.
Ist doch egal.
Ja, mit Mads Mikkelsen, toller Film.
Der unnützeste Tipp der Woche. Irgendwas mit Riders.
Aber also siehst du es wirklich so, es passieren einfach Dinge und du nennst es dann halt einfach Glück.
Ja. Ja.
Sehe ich anders.
Sehe ich nicht so.
Okay.
Aber einer muss ja falsch liegen.
Ich folge mal Tee.
Das war.
Ach so, stimmt, wir sind immer noch in dieser Rubrik.
Ungewöhnliche Lebensfälle. Und ich finde das eine sehr gute Date-Frage. Also man kann ja aktuell wahrscheinlich dann bald nicht mehr nur noch online daten, aber egal. Als Einstiegsfrage, guck mal, glaubst du, Frank Salep ist ein sehr glücklicher oder ein sehr unglücklicher Mensch?
Und dann liest du eine halbe Stunde den Artikel vor.
Ja, aber vorher.
Und wenn du dann noch nicht wieder Single bist, hast du Glück.
Oder?
Oh, ja, stimmt. Das stimmt. Das stimmt hier natürlich.
Ja, da gibt es den sehr guten Groucho Marx-Gag, der das auf eine Partei bezieht. Das kann man auf alles beziehen. Ich möchte nicht Mitglied einer Partei sein, die mich als Mitglied akzeptiert.
Ah.
Also, ich möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der mich als Freund haben wollen würde.
So ja, will ich nicht. Deswegen können wir diesen Podcast getrost weitermachen. Harter Themenwechsel. Bist du im Black Friday-Fieber schon?
Gar nicht. Ich wusste bis vor 2 Sekunden auch nicht, dass es. Ist das jetzt oder war das schon?
Ja, am Donnerstag ist es. Ja. Nee, es ist. Also, es ist, wenn die Folge rauskommt, glaube ich, ist am nächsten Tag ist Black Friday. Aber es ist ja eh so, dass du es nicht mitgekriegt.
Nee, gar nicht.
Es läuft überall Fernsehwerbung. Man kriegt 1 Milliarde Newsletter.
Für Black Friday, auch im deutschen Kontext.
Black Friday und Cyber Week. Ach, krass. Und Cyber Monday.
Aber ist es das nicht eher so, dass es das ganze Jahr über 600 Euro kostet und am Black Friday kostet es 800 Euro und wird auf 600 runtergesetzt?
Das ist der Black Friday. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr beim letzten Black Friday da schon mal drüber geredet. Da kann man nachhören, warum ich den in Deutschland erfunden habe.
Ah ja, stimmt.
Da haben wir drüber geredet. Was ich eigentlich erzählen wollte ist, also du hast jetzt auch noch keine Schnäppchen und nichts gemacht.
Ich völlig unvorbereitet.
Ich habe ein einziges Schnäppchen gemacht und zwar, ich brauche seit 2 Wochen eine neue Mütze. Und ich habe mir gedacht, mit dem Kauf der neuen Mütze warte ich dann bis Black Friday, habe die jetzt auch gekauft, kostet 20%
weniger. Aber Black Friday war doch noch nicht.
Es ist immer, die machen das immer komplett
eine Woche lang. Woche.
Ja, ja.
So wie von 10 bis 18 Uhr ist Happy Hour.
Genau, Happy Hour, das Ding. Exakt, das ist es. Und da war die Mütze jetzt reduziert und es gibt genau ein Mützenmodell, das mir steht. Also ich sehe mit allen Mützen, sehe ich wirklich. Ich sehe immer aus, wie ich so von der Make-A-Wish-Foundation.
Du siehst halt aus wie Christian Huber mit einer Mütze.
Aber mit der sehe ich aus wie ein sexy Christian Huber mit einer Mütze.
Der das vielleicht Heroin im Angebot hat.
Am weiter. Und die habe ich halt gefunden und gekauft. Was ich eigentlich erzählen wollte ist, ich brauchte eine neue Mütze, weil mir hat jemand auf die Mütze gepisst.
Ich habe mich mehrfach entschuldigt. Ja. Nein, what the fuck? Der hat jemand auf die Mütze gepisst?
Ich habe vor 2 Wochen oder so, als ich heimgegangen bin, hatte ich meine Mütze in die Jackentasche gestopft und habe meinen Schlüssel rausgezogen und dabei wohl die Mütze verloren. Irgendwie vor meiner Haustür.
Okay.
Und dann bin ich zurück auf die Straße, irgendwie so eine Stunde später und habe mich voll gefreut, weil meine Mütze jemand netterweise auf eine Fensterbank gelegt hat bei uns in der Straße.
Damit man es sieht.
Und ich nehme die und fast,
nein.
Also die ist komplett nass durchgeweicht.
Nein, und auch wirklich und
ich,
Pisse.
Das, ja, erst dachte ich, es hat auf diese eine Stelle geregnet und riech's an meiner Hand und es war definitiv Pisse.
Ach du Scheiße, da kam jemand, du Arschloch, hattest kein Age. So ein Drache.
Nimm das, Meister. Und dann war's, dann habe ich mich, also es war erstmal krass eklig, aber wie hat der Mensch, in welcher Reihenfolge hat der Mensch das gemacht?
Hat er einfach irgendwo, aber es ist ja eine Fensterbank, das heißt, man pinkelt ja nicht, wäre es auf dem Boden gelegen.
Ja, aber ich habe die Mütze auf dem Boden verloren.
Ja, aber jemand hat die aufgehoben und auf die Fensterbank gepackt.
Genau.
Und wenn das eine Pissemütze wäre, würde niemand die aufheben und auf die Fensterbank packen.
Ja, aber niemand klettert dann hoch auf die Fensterbank und pisst dann oben auf die Mütze.
Das ist so ein bisschen wie die Henne und das Ei. Kam erst die Pisse oder erst die Fensterbank?
Ja, genau. Und also, ich habe auch überlegt, hat jemand aus dem Fenster raus auf die Mütze gepinkelt? Der Mensch, der in der Wohnung wohnt?
Ja, es könnte auch sein, dass jemand da drauf gepinkelt hat, aber also einfach nur auf dem Boden und dann gemerkt hat, oh, da ist ja eine Mütze. Die bringe ich aber dem Typen. Nee, aber das ist auch unrealistisch.
Ich habe auch überlegt, ob es ein Hund war und dann.
Ein Parkour-Hund. Das ist eine Serie. Die Serie würde ich gucken.
Das würde ich auch sagen.
Auf jeden Fall.
Ein Parkour-Hund.
Er wurde großgezogen von Leuten, die Parkour machen.
aber ja, also ich hab jetzt sehr lange drüber nachgedacht, seit 2 Wochen, und ich komme nicht auf die Lösung, wie es passiert ist.
Die Fensterbank ist trotzdem auf so, wie hoch ist denn die Fensterbank?
Brusthöhe von so einem Souterrain.
Also man müsste schon richtig hochpinkeln.
Du kannst da nicht hochpinkeln. Also du musst sehr gut, also musst dich, oder du machst einen Handstand.
Ja, aber wie kriegt man die Münze darauf? Dann so drauf geworfen? Nee, die kann man schon drauflegen.
Genau, also ist so auf Brusthöhe ungefähr ist die Fensterbank.
Ja. Ach so, sorry, Brusthöhe, ja.
Ja,
ja, das ist da, krass.
Also, das hätte ich hätte es gern gesehen.
Ich glaube, der Mensch, der darauf eine Antwort weiß, ist der Typ, der die Zettel geschrieben hat. Bei dir ist irgendeine Mystery-Scheiße am Start bei dir an der Wohnung.
Ah, das kann sein.
Es ist wirklich die verfluchte Wohnung einfach.
Aber du hast auch keine, das ist ja schon die verfluchte Straße. Weil
ja.
Du hast auch keine Lösung. Weil
es breitet
auch überlegt,
sich von dir aus.
Ob es vielleicht ein Hund, vielleicht ein Hund war, der, also vielleicht hat jemand einen Hund auf die Mütze gepinkelt und dann hat der Besitzer gesagt, hast du aus, und hat die Mütze mit 2 Fingerspitzen genommen und hat die dann hochgelegt aufs Fensterbrett.
Aber warum? Warum der Move?
Warum fasst man das dann noch an?
Ja. Ne? Und warum nicht Hasso? Leg die Mütze hoch, wenn du schon bei Hasso befehlen kannst, was ein mega Machtmove ist, aufzuhören zu pinkeln.
Ja,
also,
stimmt.
Wenn so ein Hund erstmal pinkelt, dann und wieder hochziehen. Ich glaube, wenn du deinen Hund so im Griff hast, dann kannst du ihm auch sagen, jetzt nimmst du die Mütze, machst ein bisschen Parkour und setzt sie da oben drauf.
Das stimmt.
Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so Mystery-Scheiß wieder.
Ja, das kann sein.
Und ich glaube, so langsam bist einfach der Fluch, der bei dir gestartet hat mit dem Wasserfleck, breitet sich aus. Und es ist jetzt dieser komische Zettel,
die
Pissemütze.
Ich muss Frank Kroatenmann treffen.
Ja.
Und dann
ergibt alles einen Sinn.
Yin und Yang quasi. Ja. Mein ganzes Pech und sein ganzes Glück wird dann ein wunderbares, ich weiß nicht, wie es heißt.
Und dann, ja, egal. Aber die 4 größten Rätsel der Menschheitsgeschichte, Stonehenge, die Pyramiden, das Bräunig-Manuskript und deine Pissemütze.
Ja.
Oder
da war ich auf jeden Fall, da war ich wirklich sauer, weil auch dieses, wie krass ich mich im ersten Moment gefreut habe, wie cool ist die Menschheit und sind doch nicht alles Arschlöcher.
Oh nein. Könnte auch ein Prank sein. So wie wenn man
super Prank.
In den, ja, aber hat ja funktioniert, du hast im Pipi gepackt. Wie wenn man in so ein, habe ich gehört, dass man in so eine Papiertüte kackt, die dann anzündet, vor die Tür stellt, klingelt und wenn dann die Papiertüte brennt, das Erste, was man macht, ist natürlich die austreten.
Ja.
Und dann tritt man darüber aber auch in die Kacke.
Was für ein aufwendiger Prank für so einen ganz kurzen, ekligen Moment.
Ja, wirklich und vor allem auch, ist da nicht irgendwie Potenzial da für andere Dinge, wenn du schon so durchtrieben denken kannst und so viel Zeit aufwendest?
Ja.
Ja.
Naja. Ich würde auf jeden Fall. Es gibt manchmal so Momente, wo ich mir denke, der Mensch kann das machen, aber ich würde ihn gerne dabei erwischen.
Mhm.
Das ist so, und das ist so ein Moment. Ich würde gerne sehen, wie das passiert ist.
Ich glaube immer noch, es war Parkour-Hund.
Parkour-Hund.
Parkour-Hund. Sehr gut. Und damit. Ich finde schön, dass wir noch mit Fäkalhumor abgeschlossen haben.
Ja,
hast du ein Highlight der Woche?
Ich habe ein Highlight der Woche.
Dann mache ich schnell die Formalitäten. Leute, folgt uns, wo man uns folgen kann. Auf Instagram, auf Twitter. Auf Instagram gibt es auch das Begleitmaterial zu den ganzen Dingen, die wir sagen. Manchmal. Nee, wir sind schon disziplinierter.
Nee, ich habe letztes Mal, und das haben echt viele Leute geguckt.
Ja.
Und da wird es immer gepostet.
Ja, ich auch. Und mal gucken, ob wir alle Studien rauskramen können oder nur die Hälfte davon. Aber alles, was wir finden, gibt es dort.
Mein Problem ist auch immer, dass ich ein bisschen danach, nach der Folge vergessen habe, was ich gesagt habe, was ich als Highlight dahin posten möchte.
Aber egal.
Ja.
Checkt es aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Schlechtester Pitch aller Zeiten. Ja, könnte sein, dass die Hälfte nicht da ist, aber nee, doch. Es ist alles, was wir hinkriegen, kriegen wir dahin. Abonniert diesen Podcast, wo man ihn abonnieren kann. Empfehlt uns den Podcast weiter.
Ja.
Also nicht uns, sondern empfehlt für uns den Podcast weiter. Und lasst uns eine tolle Bewertung da, wo man uns Bewertung dalassen kann. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Kennst du das, wenn du ein bisschen in Eile bist und du willst deine Jacke zumachen und kommst mit einem Teil von der Jacke in den Reißverschluss, ziehst aber noch so hoch und so Stoff von deiner Jacke hängt so im Reißverschluss und du kommst nicht mehr vor und zurück. Und es ist immer so, dass man dann da anzieht und dann hat man ein Loch in der Jacke.
Ja.
Man kann das, kriegt es nicht mehr hin.
Loch in der Jacke oder dieser Reißverschluss ist dann so
verbogen.
Oder mittig in der, also dass es nicht mehr unten anschließt.
Sondern, genau.
Ja.
Und mir ist das vorhin passiert, dass ich hektisch meine Jacke zugemacht habe. Hatte so ein Stofffetzelchen von der Jacke in dem Reißverschluss eingeklemmt und habe einmal kurz gerüttelt und es war wieder heraus.
Ja. Und das ist der Moment, wo Gott sich denkt, so, dein Karma-Konto ist aufgefüllt, dafür wurde es jetzt verwendet. Ja. Es hätte dir auch das Leben retten können, dieses Fünkchen Karma.
Ach, das wäre interessant, wenn man das so einsetzen kann. So.
Ja.
Also wenn du kurz die Welt anhält, dann wird man gefragt, möchtest du jetzt
dein Karma-Konto?
Dein Joker, möchtest du deinen Karma-Joker setzen, jetzt. Oh, fuck. Oh, das hätte ich gern mal gehabt. Und zwar, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Tommy und ich hatten ja überlegt, gemischtes Hack gemeinsam zu machen.
Ja, das ist eine Akte, die müssen wir irgendwann mal öffnen.
Da müssen wir mal eigens drüber reden.
Ja, das ist eine Akte, das ist ein ziemlicher Cliffhanger. Aber es stimmt, es existieren sogar Aufnahmen, soweit ich weiß.
Wir haben nie was aufgenommen, aber es gab ein Intro.
Ja, egal.
Da hast du jetzt
nochmal auf den letzten 10 Metern einen Riesenfass aufgemacht.
Das schreibe ich mir auf, da reden wir nochmal eigens irgendwann. Und da wurde ich gefragt, ob ich gerne mein Karma-Konto setzen möchte. Da habe ich gesagt, nein.
Tommy, ich glaube, dieses Podcasten hat keine Zukunft.
Das hat keine Zukunft.
Ja. Da ist die Karma flöten gegangen. Egal. Das ist ein zu großes Fass, um das jetzt hier auf den letzten 10 Metern zu besprechen. Aber vielleicht nächste Woche. Deswegen schaltet wieder ein. Bis dahin.
Schaltet ein. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.